NDR Info. Echo des Tages.
Am Mikrofon begrüßt Sie Claudia Venor. Guten Abend und dies sind unsere wichtigsten Themen im Überblick. Wir haben es satt, Demonstrationen am Rande der Grünen Woche in Berlin. Wohin steuert die CDU? Vorstandsklausur in Hamburg. Chaos und Gewalt in Libyen. Was ist von der morgigen Konferenz in Berlin zu erwarten? Und noch vor Beginn sorgen Mittelkürzungen der EU an die Türkei für Ärger. Australien, Sintflut und Brände nehmen kein Ende. Und über die Fußball-Bundesliga und den Biathlon-Weltcup berichten wir später natürlich auch. Tierfabriken abschaffen oder Insekten schützen stand auf ihren Bannern. Fast 30.000 Menschen demonstrierten heute in Berlin am Rande der Grünen Woche für ein Umdenken in der Landwirtschaft. Auch mehr als 150 Trecker fuhren durch die Innenstadt. Die Liste der Forderungen des Bündnisses Wir haben es satt ist lang. Die Bewegung von Landwirten, Umwelt-, Natur- und Tierschutzverbänden macht die Bundesregierung für die Schließung von 130.000 Bauernhöfen seit 2005 verantwortlich. Aus Berlin, Johannes Frevel.
Umweltgerechte Landwirtschaft, Tierwohl, Insektenschutz und eine Wende in der Agrarpolitik, um das Höfesterben zu beenden. Ein deutschlandweites Bündnis aus Landwirten und Umweltaktivisten hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner am Rande einer internationalen Agrarministerkonferenz in Berlin eine lange Liste von Forderungen übergeben. Georg Janssen von der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft forderte:
Das Angebot lautet, bis 2035 machen wir flächendeckend umweltschonenden und klimaschonenden Ackerbau. Wir machen artgerechte Tierhaltung flächendeckend. Aber die wirtschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen müssen dafür gesetzt werden. Nicht wer am meisten Fläche hat, kriegt am meisten Geld. Das war gestern. Weiter so geht nicht. Die Leistungen auf dem Acker, die Leistungen im Stall, das muss honoriert werden.
Bundesagrarministerin Julia Klöckner stimmte Landwirte auf deutliche Reformen ein.
Ja, wir werden eine andere europäische Agrarpolitik bekommen. Denn die Bürger, der Steuerzahler wird nicht mehr bereit sein, mehr Geld in die Hand zu nehmen für eine Politik der Vergangenheit, sondern wenn es mehr Geld geben sollte, dann nur für eine Politik mit neuen Ansätzen. Und Umweltleistungen bedeuten die Abgeltung der Mehrleistung im Sinne des Allgemeinwohls.
Die Agrarwende spaltet bereits ökologisch und noch konventionell wirtschaftende Bauern. Allerdings gibt es Zeichen der Annäherung.
Gestern sind Bauern auf der Straße gewesen, heute sind Bauern auf der Straße und die demonstrieren gegeneinander. Da widerspreche ich ausdrücklich. Weil was uns eint, ist, dass wir eine Perspektive für unsere bäuerlichen Betriebe brauchen. Deshalb habe ich gestern auf der Landschaft Verbindung Kundgebung gesprochen und deshalb wird ein Vertreter von Landschaft Verbindung heute auf der Wir haben es satt Demonstration sprechen. Wir lassen uns nicht auseinander dividieren, sondern halten gemeinsam unsere Forderungen.
Landschaft Verbindung und Wir haben es satt sind bereits einige Tage im Gespräch. Dirk Andresen, Sprecher von Landschaft Verbindung Deutschland, betont:
Wir wollen einen Dialog. Wir sind in vielen Gesprächen im Moment eingebunden und die Politik setzt uns Rahmenbedingungen und die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen führen eben zu Liquiditätsengpässen bei einigen Betrieben und ökologische Maßnahmen wollen wir mittragen, aber nur mit ökonomischem Ausgleich.
Die neue Europäische Kommission arbeitet an einem Reformplan der Agrarpolitik, der im Mai vorgelegt werden soll.
In diesem Jahr steht außer in Hamburg keine Wahl an, aber für die CDU geht es jetzt darum, ein geeignetes Mittel gegen die Unzufriedenheit vieler Menschen mit der Regierung zu finden und die Weichen zu stellen für die Nach-Merkel-Ära. Bis Dezember soll ein neues Grundsatzprogramm stehen, das auch Thema des CDU-Bundesvorstands war, der bis heute in Hamburg tagte. Susanne Röse fasst die Klausur zusammen.
Im Mittelpunkt der Beratungen am letzten Tag der Klausur stand das neue Grundsatzprogramm. Die CDU richtet den Blick nach vorn. Denn zu Beginn unseres Jahrzehnts stehe Deutschland vor großen Herausforderungen. Internationale Handelskonflikte, die gefährliche Lage im Nahen Osten und Nordafrika, der Brexit und der Klimawandel haben bereits jetzt Auswirkungen auf die Menschen in Deutschland. Deshalb geht es für CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer vor allem darum, das Land fit für 2030 zu machen.
Das Deutschland, das wir uns auch im Jahr 2030 wünschen, ist ein Deutschland, das weiterhin wirtschaftlich stark ist, das sicher ist, das innovativ ist, kreativ ist, das klimafreundlich ist, und zwar nicht nur im Sinne auf Umweltschutz, sondern auch in der Frage, wie wir eigentlich in dieser Gesellschaft miteinander umgehen und zusammenleben.
Und das sei mehr als nur eine Frage der Tagespolitik, sagte die Parteichefin. Es gehe darum,
mit welchem grundsätzlichen Geist, mit welcher Haltung wir an diese großen Herausforderungen herangehen. Und das ist insbesondere die Debatte, die wir rund um das Grundsatzprogramm führen.
Im Frühjahr soll ein erster Entwurf eines Grundsatzprogramms vorliegen, der dann über den Sommer mit der Parteibasis diskutiert werde und im Dezember auf dem CDU-Parteitag in Stuttgart verabschiedet wird. Ziel sei es,
attraktive programmatische Angebote zu machen, die entsprechende auch nachhaltig und glaubwürdig dargestellt werden von Männern und Frauen aus der CDU und in einer Organisation, die uns befähigt, einen wirklich auch spannenden Wahlkampf auf der Höhe der Zeit im Jahr 2021 zu führen, dass wir dieses Ziel erreichen. Darauf fokussieren wir uns, und dazu hat es auch die einhellige Unterstützung aus dem Bundesvorstand gegeben.
Die CDU sei und bleibe eine Partei der Mitte, betonte der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Ralf Brinkhaus. Seine Partei habe eine besondere Verantwortung, das Land zusammenzuhalten.
Deswegen verbietet es sich auch für die Union, irgendwo nach links oder nach rechts zu schielen, sondern wir müssen tatsächlich in der Mitte bleiben, als die Klammer dieses Landes.
Zwar hatte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßt, dass Friedrich Merz in der CDU mitarbeiten wolle. Er hatte sich kurz vor der Klausurtagung gemeldet. Dennoch waren Personaldiskussionen ausdrücklich bei dem Treffen an der Elbe ausgeklammert worden.
Da sind eigentlich mittlerweile ziemlich viele sehr genervt von, über Köpfe zu reden, sondern wir wollen gerne über unsere sachlichen Inhalte reden. Und dass dann jede Woche wieder diese Diskussion neu angefacht wird, das ist nicht sonderlich hilfreich, weder für die Partei noch für das Land.
Außerdem sprach sich die CDU-Parteispitze in Hamburg dafür aus, die Zahl der bislang 299 Wahlkreise zu verkleinern. Man sei sich weitgehend einig, dass in einer schrittweisen Verringerung der Zahl der Wahlkreise ein gangbarer Weg liege, eine weitere Aufblähung des Parlaments zu verhindern. Mit diesem Vorschlag solle nun auf die SPD und die Oppositionsfraktionen zugegangen werden, um noch im Frühjahr eine Lösung zu finden. Mit Blick auf die Libyen-Konferenz morgen in Berlin sagte Kramp-Karrenbauer:
Es wird insgesamt um die Frage gehen, gibt es eine Chance, zuerst einmal einen dauerhaften Waffenstillstand auch zu erreichen und ihn abzusichern. Und dann müssen wir darüber reden, was das konkret für die Europäische Union und möglicherweise eben auch für uns bedeutet.
Mit der Klausurtagung in Hamburg will der CDU-Bundesvorstand auch dem Hamburger Landesverband den Rücken stärken. In der Hansestadt wird in 5 Wochen ein neues Landesparlament gewählt. In den Umfragen liegt die Hamburger CDU aktuell bei 15%, im Bund bei 27%.
Und zur Libyen-Konferenz kommen wir jetzt. Libyen nennt man einen Failed State, einen gescheiterten Staat. Und das bald 10 Jahre, denn seit dem Sturz von Machthaber Gaddafi 2011 versinkt das Land im Chaos. Es gibt 2 Regierungen und 2 Armeen und dazwischen lokale Clans, die aber nicht gemeinsam regieren können. Ein Auftakt für Friedensgespräche, so die Bundesregierung, soll die Libyen-Konferenz morgen sein. Bundeskanzlerin Angela Merkel empfängt dazu Vertreter der Staaten, die Einfluss auf diesen Konflikt haben, darunter der türkische Präsident Erdogan, der russische Staatschef Putin und US-Außenminister Pompeo. Auch die in Libyen konkurrierenden Machthaber Ministerpräsident Sarraj und General Haftar haben ihr Kommen zugesagt. Es geht zunächst wohl vor allem darum, die Lage in Libyen nicht noch weiter eskalieren zu lassen. Aus Berlin, Georg Schwarte.
Deutschland ist Gastgeber einer Libyen-Konferenz, die so kaum jemand für möglich hielt. Bis jetzt.
Wir haben mit dem Berliner Prozess und der Libyen-Konferenz eine große Chance, diesen Bürgerkrieg in Libyen einem politischen Prozess zuzuführen,
sagt Deutschlands Außenminister Heiko Maas im Diplomatensprech. Da stand er vor ein paar Tagen gerade im libyschen Benghazi auf dem Flugfeld. Krisendiplomatie. Er hatte den Rebellen General Haftar besucht. Seit April des Vorjahres stürmen dessen Truppen das Land. Haftar will Herrscher von Libyen sein, den offiziell anerkannten Regierungschef Sarraj besiegen.
General Haftar ist ein Militär und deshalb der Auffassung, dass der Konflikt militärisch zu lösen ist. Nach unserer Auffassung ist dieser Konflikt aber dauerhaft nur zu lösen im Rahmen eines politischen Prozesses unter der Ägide der Vereinten Nationen.
Das ist die Idee, am Sonntag alle mit Einfluss, alle mit Interessen in Libyen an einen Tisch zu bringen, um den Dreiklang hinzubekommen, den die UN seit Jahren nie schaffte. Waffenruhe, Waffenembargo umsetzen, politischen, innerlibyschen Prozess möglich machen. Voraussetzung: Russland, das Haftar mit Waffen stützt, mit Söldnern gar geht. Frankreich, das Haftars Kampf gegen Islamisten wohlwollend sieht, hält sich zurück. Die Türkei, die den Islamfreund Sarraç mit Truppen versorgt, zieht ab. Kurzum, keine Waffen, keine Truppen. Gastgeberin Merkel weiß, worum es geht.
Durch externe Akteure gelangen nämlich viel zu viele Waffen nach Libyen. Deshalb muss es eine Umsetzung des Waffenembargos geben.
Die Teilnehmerliste beeindruckend. Der Türke Erdogan ist bereit, mit dem ägyptischen Präsidenten al-Sisi an einem Tisch zu sitzen. Frankreichs Macron, Putin aus Russland, Italiens Conte, US-Außenminister Pompeo, UN-Generalsekretär Guterres. Die Schwergewichte kommen. FDP-Vizegraf Lambsdorff aber sagt, ein Waffenstillstand allein reiche nicht. Die Strippenzieher müssten Libyen in Ruhe lassen, raus aus dem Land.
Ob sich alle Beteiligten da zurückziehen werden, ist offen, wenn man nur mal an die Ölinteressen denkt. Frankreich hat Total, Italien hat Eni, Russland hat Taftneft, also drei Ölfirmen, die alle ein Interesse daran haben, mit der libyschen Ölfirma zusammenzuarbeiten. Also ein einfacher Rückzug wird nicht das Ziel sein können, sondern man muss einen Kompromiss schaffen, der die gemeinsamen Interessen dort berücksichtigt.
Schwer genug das Ganze, auch angesichts der derzeit militärischen Lage, sagt Norbert Röttgen.
Also Haftar steht vor den Toren von Tripolis. Wenn es, glaube ich, allein nach ihm ginge, dann würde er durchmarschieren. Aber ohne die Unterstützung Russlands dafür kann er es nicht tun.
Da sind sie dann wieder beim Momentum der Vernunft. Der Text für ein Abschlusskommuniqué jedenfalls steht. Seit September 2019 läuft, was Berliner Prozess heißt, die Vermittlung einer Zukunft für Libyen. Deutschland als ehrlicher Makler mittendrin.
Und jetzt so eine Nachricht, die schon vor dem Libyen-Gipfel für Ärger sorgt. Dass die EU die Vorbeitrittsgelder an die Türkei kürzen will, ist zwar schon seit vergangenem Jahr bekannt und also ein alter Hut, aber der Beschluss wird jetzt erst wirksam. EU-Chefdiplomat Borrell veröffentlichte das Papier heute, kurz vor der Libyen-Konferenz, und das sorgt für Verärgerung, nicht nur im Kanzleramt. Aus Brüssel, Ralf Sina.
Heikel ist für die EU-Kommission der Zeitpunkt der Veröffentlichung. Kurz vor dem Libyen-Gipfel im Kanzleramt, bei dem die Türkei eine wichtige Rolle spielt, verärgert die EU den türkischen Präsidenten, indem nämlich der Auswärtige Dienst der EU einen Brief von Josep Borrell veröffentlicht, dem Chefdiplomaten der EU. In diesem Brief an das Europäische Parlament steht nichts Neues, denn die drastischen Kürzungen der Beitrittshilfen an die Türkei um 75%, die wurden bereits im letzten Jahr beschlossen. Und zwar wegen des türkischen Vorgehens in Nordsyrien gegen die Kurden und wegen türkischer Gasprobebohrungen vor Zypern. Der EU-Chefdiplomat Josep Borrell hat also höchst undiplomatisch ausgerechnet wenige Stunden vor dem entscheidenden Libyen-Gipfel bei Merkel noch einmal etwas schriftlich betont, was längst seit letztem Jahr bekannt ist, was allerdings haushaltstechnisch erst jetzt wirksam wird, nämlich die Kürzungen der EU-Beitrittsbeihilfen für die Türkei. Diese Kürzungen hätte der EU-Außenbeauftragte ohne Probleme nach dem Libyen-Gipfel im Kanzleramt veröffentlichen können, irgendwann in der nächsten Woche. Borrells diplomatische Ungeschicklichkeit sorgt jetzt im Kanzleramt für Irritation. Deshalb arbeitet die EU-Kommission jetzt an einer relativierenden Presseerklärung, welche die Wogen glätten soll. Die Marschrichtung ist klar. Zwar wird die Türkei-Beihilfe gekürzt werden aber nicht die Mittel, die speziell in den Bereich zur Förderung von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit fließen. Einer der ersten EU-Parlamentarier, der den Brief von Josep Borrell heute gelesen hat, ist der SPD-Parlamentarier Professor Dietmar Köster vom Ausschuss für Auswärtiges.
Die EU muss Prozesse für Demokratie in der Türkei weiter unterstützen. Auch das Abkommen der türkischen Regierung mit der libyschen Zentralregierung über einseitige neue Grenzziehungen, um den Zugriff auf Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer zu erlangen, ist nicht zu akzeptieren. Solche Schritte verschärfen die Spannungen in der Region. Hier müssen alle Beteiligten, wie Griechenland, Zypern und auch die EU, beteiligt werden.
Die angekündigten Kürzungen der EU-Finanzhilfen für den Beitrittsprozess der Türkei durch den EU-Außenbeauftragten Borrell, die seien absolut gerechtfertigt, betont der Dortmunder EU-Abgeordnete gegenüber dem ARD-Studio Brüssel. Seine Begründung? Die Türkei Erdogans habe sich immer mehr von der Europäischen Union entfernt. Sie beschädige den Rechtsstaat, wenn sie die Machtbefugnisse des Präsidenten ausweite. Und sie stelle sich klar gegen das Völkerrecht, wenn sie in Nordsyrien einmarschiere und dort Krieg gegen die Kurden führe.
Es ist 18.45 Uhr. Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Seit Monaten wüten im Südosten und Osten Australiens Buschfeuer. Riesige Waldgebiete sind zerstört. Die Folgen sind noch nicht absehbar. Es gibt nur Schätzungen, wie viele Menschen betroffen sind, wie viele Wildtiere. Auch der Tourismus befürchtet einen Milliardenverlust. Jetzt regnet es zwar, aber in manchen Regionen zu extrem, während woanders die Buschfeuer weiter lodern. Aus Singapur. Lina Budewein.
Im Osten Australiens haben heftige Regenfälle für Überschwemmungen gesorgt. Landstraßen und Autobahnen, vor allem im Bundesstaat Queensland, wurden überspült. Bewohner von der Außenwelt abgeschnitten. Laut dem Amt für Wetterkunde ist in einigen Regionen die dreifache Niederschlagsmenge eines ganzen Monats innerhalb von nur 12 Stunden gefallen. In den Bundesstaaten New South Wales und Victoria, die seit Monaten besonders stark von den Waldbränden betroffen sind, brachte der Regen teilweise Erleichterung. Bilder von Menschen, die in Schlamm und Regen tanzen, gingen um die Welt. Doch andere Bereiche Australiens gingen leer aus. Nach wie vor lodern mehr als 100 Waldbrände, vor allem an der Ostküste. Gewitterblitze haben neue Feuer ausgelöst. Die Arbeit der Feuerwehr wurde stellenweise auch durch die Regenfälle erschwert, weil ihre Löschzüge über die matschigen Straßen nicht vorwärts kommen konnten. Hunderttausende Fische starben in einem Fluss im Bundesstaat New South Wales. Die Asche der Waldbrände wurde in das Gewässer gespült. Beobachter beschreiben Teile des Flusses als teigig-schlammige Mischung aus Verrottung und toten Fischen.
In Hongkong protestieren seit vielen Monaten Menschen gegen den Einfluss der kommunistischen Zentralregierung in Peking. Das trifft allerdings auch die Wirtschaft der Finanzmetropole. Droht Hongkong deshalb eine Wirtschaftskrise? Analysten warnen vor Panikmache. Steffen Wurzel hat in Hongkong einen früheren Spitzenbanker getroffen, der diese Meinung teilt. Bloß keine Panik.
Die Demokratieproteste in Hongkong sind für die Wirtschaft der Finanzmetropole eine Katastrophe. So berichten es die vollständig vom Staat kontrollierten Medien in Festlandchina häufig. Auch Hongkongs Regierungschefin Carrie Lam spricht gerne von einer sehr ernsthaften Lage, in der sich die autonom regierte Stadt angesichts der Proteste befinde, so wie hier bei einer Pressekonferenz im Dezember. Seit mehr als 7 Monaten dauern die Hongkonger Massenproteste inzwischen. Sie richten sich gegen den wachsenden Einfluss der kommunistischen Zentralregierung. Und tatsächlich machen die Proteste der Wirtschaft zu schaffen. Ende vergangenen Jahres rutschte die frühere britische Kolonie sogar in eine Rezession. Betroffen sind vor allem Handel und Dienstleistungen. So bleiben Touristen und Geschäftsleute weg, vor allem die aus Festlandchina. Einkaufsstraßen und Shoppingmalls sind leerer als sonst und die Hotels bekommen ihre Zimmer nicht voll. Besonders zu spüren bekommt den Rückgang der Besucher der Hongkonger Einzelhandel. In den vergangenen Monaten sackten die Umsätze im Vorjahresvergleich zum Teil um rund 1/4 ab. Dieser Trend sei bedauerlich und ärgerlich für die betroffenen Ladenbesitzer und Händler, räumt der Hongkonger Ökonom Lockhart Chung ein. Aber ein echter Grund zur Sorge oder gar eine Gefahr für Hongkongs Wirtschaft generell sei das bei weitem nicht. Die riesige Finanzbranche etwa und der internationale Großhandel seien bisher kaum betroffen. Der Einzelhandel macht nur 5% der Hongkonger Wirtschaftsleistung aus. Diese Tatsache gehört zur Gesamtbetrachtung einfach dazu. Die Hongkonger Regierung nennt zwar korrekte Zahlen, aber sie sagt eben nicht die ganze Wahrheit. Lockhart Chung war bis Herbst vergangenen Jahres Chefvolkswirt der staatlich chinesischen Bank of Communications in Hongkong. Regelmäßig wurde er zu Radio- und Fernsehtalkshows eingeladen. Seine klaren Worte und Analysen werden geschätzt. Regelmäßig kritisiert Lockhart Chung Chinas Staats- und Parteiführung und die von ihr eingesetzte Regierung Hongkongs. Im Oktober verließ er allerdings die chinesische Großbank nach mehr als 14 Jahren. Der Abschied sei nicht ganz freiwillig gewesen, sagt Law. Grund sei ein von ihm verfasster Beitrag in einer Fachzeitschrift gewesen, erzählt er. Am Ende meines Artikels habe ich geschrieben, dass die Hongkonger Regierung und die Staats- und Parteiführung in Peking dieses und jenes falsch machen. Und dass das negative Folgen haben könnte für Hongkong. Diese beiden Absätze galten allerdings als politisch unkorrekt. Meine Bank forderte mich auf, zu kündigen. Das habe ich getan. Die Bank of Communications will sich nicht äußern zu den Umständen des Abgangs ihres früheren Chefvolkswirtes. Lockhart Chung selbst sieht sich als Opfer der allgegenwärtigen Angst vor Chinas Staats- und Parteiführung in Hongkong. Ich weiß von vielen Ökonomen hier, die über nichts mehr reden, was auch nur irgendetwas mit der Politik Pekings oder der Hongkonger Regierung zu tun hat. Sie wollen offensichtlich auf Linie bleiben mit der Führung in Peking und mit der Hongkonger Regierung.
Just keep the tone in line with Hong Kong government or even the Chinese government.
Die Politiker an der Spitze der chinesischen Sonderverwaltungsregion versuchten seit Monaten mit negativen Wirtschaftszahlen Stimmung zu machen, sagt der frühere Spitzenbanker. So solle den Menschen in Hongkong Angst gemacht werden, damit diese die Protestbewegung nicht mehr unterstützen. Dass diese Taktik aufgeht, daran glaubt Lockhart Chung nicht. Die Proteste würden weitergehen, allen schlechten Wirtschaftszahlen zum Trotz.
Präsident Trump sprach euphorisch von einer historischen Vereinbarung, als er diese Woche seine Unterschrift unter eine erste Vereinbarung mit China setzte, die den Handelskonflikt beenden soll. Der Deal beinhaltet unter anderem, dass China zusätzlich US-Produkte für 200 Milliarden Dollar kauft. Klingt gut, sorgt aber bei manchen US-Farmern nicht für Begeisterung.
This is the corporate hog lots in our county.
Linus Solberg rollt auf dem Küchentisch in seinem Farmhaus eine Karte aus. Der County Palo Alto im Nordwesten von Iowa ist dort zu sehen, gespickt mit rosa Punkten. Für jeden Schweinestall einen. In diesem Landkreis, erklärt der Farmer, leben zwar nur gut 9000 Menschen, aber 800.000 Schweine. Außerdem wird im gesamten Bundesstaat Iowa so viel Soja produziert wie nirgends sonst in den USA. Der Handelskrieg mit China hat die Landwirte hier besonders hart getroffen und Linus glaubt nicht, dass die erste Teileinigung daran etwas ändern wird.
Man kann niemanden zwingen, etwas zu kaufen. Sie haben es zwar unterschrieben, aber es wird nicht passieren. Es sind Fake News.
Okay, it's fake news.
Linus, ein glatzköpfiger Hühne, der mit seinen fast 80 Jahren wirkt wie ein vitaler 60-Jähriger, hat viele Jahre selbst Schweine gehalten. Aber als unabhängiger Farmer habe man keine Chance gegen die großen Agrarkonzerne, sagt er. Deshalb verkauft er jetzt Saatgut und bekommt so mit, wie seine Kollegen unter dem Handelskrieg leiden. Von seinen rund 100 Kunden hätten mindestens 3 in den vergangenen 3 Jahren das Handtuch geschmissen.
That's what I'm saying. They went out of business.
Sie haben aufgegeben. Manche sind in den vorzeitigen Ruhestand gegangen, andere haben sich einen ganz anderen Job gesucht.
Beim Abendessen im Dublins, einer sportheimartigen Kneipe am Ortsrand der Kreisstadt Emmitsburg, klagt auch Mike Brown sein Leid. Der studierte Marketingfachmann hat die Farm seiner Vorfahren übernommen. Inzwischen mästet Mike dort nicht die eigenen, sondern pro Jahr 10.000 Schweine für einen Großkonzern. Und trotzdem, weil der chinesische Markt für US-Schweinefleisch durch den Handelskrieg eingebrochen ist, waren die vergangenen Jahre besonders schwer.
Es war stressig. Wir arbeiten gerade noch kostendeckend. Ich bin jetzt 60. Eigentlich würde ich gerne etwas zurücklegen, damit ich mich bald zur Ruhe setzen kann. Aber stattdessen muss ich drauflegen. Ich gucke mir die jungen Kollegen an und frage mich, wie die das stemmen wollen. Die Zahl der Insolvenzen steigt. Viele verkaufen heimlich einen Teil ihres Landes, um sich finanzieren zu können.
2019 sind fast 600 US-Landwirte pleite gegangen, ein Viertel mehr als im Jahr zuvor. Die Suizidrate unter Farmern ist mittlerweile so hoch wie in keiner anderen Branche. Den Browns geht es vergleichsweise gut, auch weil Mikes Frau Ruth zum Familieneinkommen beiträgt. Die 58-Jährige betreibt in einer ehemaligen Kirche ein Geschäft für Brautmoden. Auch sie trifft der Handelskrieg.
Alle meine Kleider kommen aus China. Und jedes Kleid, das ich reinkriege, hat in der Rechnung diese Zollgebühr drauf. Und mich schaudert's.
Ihre Kleider sind deshalb jetzt 25% teurer. Ihre Kundinnen würden das schlucken und müssen das auch noch weiter tun, denn die schon verhängten Sonderzölle auf chinesische Waren bleiben erstmal in Kraft. Doch trotz aller Härten, viele US-Farmer unterstützen Präsident Trump und seine Handelspolitik nach wie vor. Mike Brown kann das nicht verstehen.
Ich habe viele Freunde, die stehen voll hinter Trump. Und die sagen dann, man musste was machen wegen China. Und ich denke dann, echt jetzt? Warum denn? Wir hatten Rekordexporte nach China. Und jetzt verkaufen wir so wenig wie nie dorthin. Und es wird Jahre dauern, diesen Markt wieder aufzubauen.
Julia Kastein berichtete aus Iowa. Vogelwerk sei die herausragende lyrische Neuerscheinung des Jahres 2019, meint die Jury. Und deshalb geht der Peter-Huchel-Preis in diesem Jahr an Henning Zibritzky, wie heute bekannt wurde. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis erinnert an den Lyriker Peter Huchel, der 1981 starb. Mit Preisträger Zibritzky, der aus Wunstorf in Niedersachsen stammt und heute in Tübingen lebt, hat Marie-Dominique Wetzel gesprochen.
Sein erstes Vogelgedicht hat Henning Zibritzky über eine Amsel geschrieben. Und das war seine Rettung, denn davor steckte der Lyriker in einer Schreibkrise. Einmal damit angefangen, wurden es immer mehr Vogelgedichte. 52 Vögel aller Arten hat Henning Zibritzky in seinem Gedichtband Vogelwerk versammelt.
Vogelartenverhalten von Vögeln, das hat mich immer interessiert.
Doch natürlich bleibt Henning Zibritzky nicht bei vogelkundlichen Beschreibungen stehen. Den Porträts jeder einzelnen Vogelart ist immer auch ein Selbstporträt des lyrischen Subjekts eingeschrieben. So die Jury, die dem 59-jährigen Lyriker jetzt den Peter-Huchel-Preis 2020 zugesprochen hat. Während Henning Zibritzky die Tiere beim Futtersuchen, Fliegen und in ihrem Überlebenskampf beobachtet, kommen in ihm existenzielle Fragen auf. Doch längst nicht bei allen Vögeln funktioniert das, erzählt der Dichter.
Die betreffende Vogelart musste mir während der Wahrnehmung sozusagen etwas sagen oder zusprechen oder eröffnen oder etwas in mir zum Schwingen bringen, damit daraus ein Gedicht werden konnte. Das ist der Grund dafür, warum viele Vogelarten, wie etwa Eisvogel oder Sumpfeule oder Raufußbussard, nicht vorkommen, weil ich die wahrgenommen habe, die mich aber nicht in einer Situation sozusagen angetroffen haben, in der sie mir etwas eröffnet haben.
Anders als die Straßentauben.
Zerfetzt, verstümmelt, dass du vor Mitleid und Angst vergehst. Sie sind gekommen, um meine Gedanken zu ordnen und zu befreien. Sie sind gekommen, um mich zu füttern.
Auch wenn hier die Taube längst nicht mehr nur als gurrendes Tier unterm Kaffeetisch gesehen wird, ist sie doch für den Dichter auch nicht nur Projektionsfläche, sondern bleibt ein Vogel. In anderen Gedichten verschwinden die realen Vögel allerdings ganz. So wie in dem Gedicht Nachtigall, in dem der Lyriker diesem begnadeten Singvogel nur als Endlosschleife zur Beschallung einer tristen Tiefgarage begegnet. Henning Zibritzky ist also weit weg von einer romantisierenden Naturlyrik. Und auch das Transzendente, Vögel als Wesen zwischen Himmel und Erde, war dem studierten Theologen beim Schreiben zumindest vordergründig nicht wichtig.
Dieses Mittlerhafte, was Vögel immer hatten, auch in vielen Mythen, diese Vermittlung zwischen göttlichen Instanzen und den Menschen, das spielt ja heute für unser Wahrnehmen keine Rolle mehr. Das ist ja eigentlich ein kulturelles Motiv oder ein akademisches Motiv, das hat beim Schreiben keine Rolle gespielt. Ich habe erst später gemerkt, dass es drinsteckt.
Vogelwerk ist der dritte Gedichtband des 59-jährigen Lyrikers, der in Tübingen einen Wissenschaftsverlag leitet. Überreicht wird der Peter-Huchel-Preis 2020 an Henning Zibritzky am 3. April, Huchels Geburtstag, in Staufen, seinem letzten Wohnsitz.
Und jetzt alles Wichtige vom Sport an diesem Sonnabend. Im Studio ist Hendrik Lückhoff.
Und wir schauen zunächst auf den ersten Spieltag in der Rückrunde der Fußball-Bundesliga und auf das Abendspiel, das gerade läuft. Tabellenführer Leipzig hat Union Berlin zu Gast und nach einer knappen halben Stunde führt Union Berlin mit 1:0. Jetzt zu den Spielen vom Nachmittag. Da hat Erling Haaland ein Traumdebüt bei Borussia Dortmund gefeiert. Der BVB sah in Augsburg schon wie der sichere Verlierer aus. Doch dann kam Haaland, das 19-jährige Sturmtalent, in der Winterpause verpflichtet und er hat beim 5:3 Auswärtssieg des BVB 3 Tore geschossen. Ganz zur Freude natürlich von Kapitän Marco Reus.
Erstes Spiel, 3 Tore. Der Junge ist 19, wir müssen trotzdem auf dem Boden bleiben, trotzdem Zeit geben. Er wird nicht in jedem Spiel so häufig treffen, aber er gibt uns einfach mehr Alternativen auf dem Platz und ja, das hat man dann heute auch gesehen.
Das Duell im Tabellenkeller hat Werder Bremen für sich entschieden. Nach der schlechtesten Hinrunde der Vereinsgeschichte haben die Bremer von Trainer Florian Kohfeldt mit 1:0 bei Fortuna Düsseldorf gewonnen.
Wir haben gezeigt, dass wir gegen Widerstände angehen können. Da gab es ein paar von heute. Und wir haben gezeigt, dass wir Spiele gewinnen können. Und genau so werden wir weitermachen. Aber es gibt keinen Grund, jetzt in irgendeiner Form zu denken, dass es jetzt läuft. Sondern wir haben ein Spiel gewonnen, das können die Jungs genießen, das sollen sie auch genießen. Aber nächste Woche geht es wieder knallhart darum, um den Klassenerhalt zu kämpfen.
Der erste FC Köln hat heute den 4. Sieg in Folge eingefahren. Mit 3:1 gewann der FC gegen Wolfsburg. FC-Trainer Markus Gisdol war natürlich zufrieden.
Grundsätzlich ist es wichtig, dass wir mutig sind. Ja,
mit Feigheit wirst du nichts erreichen, sondern wir müssen mutig sein, müssen frech sein. Und dann haben wir uns dann drauf besonnen. Und dann bringst du selbst auch richtig gute Spieler vom Gegner unter Bedrängnis.
Außerdem hat heute Nachmittag Freiburg mit 2:1 in Mainz gewonnen und Frankfurt ebenfalls mit 2:1 in Hoffenheim. Und heute Abend wird's für die deutschen Handballer wieder richtig ernst. Im zweiten Spiel der Hauptrunde bei der Europameisterschaft geht's gegen den wohl größten Brocken Kroatien. Die Deutschen müssen gewinnen, sonst können sie das Halbfinale wohl schon abhaken. Und beim Biathlon-Weltcup im oberbayerischen Ruhpolding stand heute das Staffelrennen der Männer an und die deutschen Biathleten sind dabei nur Fünfte geworden. Den Sieg holte sich Frankreich.
Der Sport mit Hendrik Lückhoff. Soweit das Echo des Tages. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Claudia Venoir.
Sie hörten einen Podcast von NDR Info.